Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zu Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. In dieser Folge sprechen wir mit Alexander Birken, dem CEO der Otto Group. Alexander Birken ist schon seit 1991 für den Weltkonzern in Hamburg tätig. Er stieg damals im Controlling ein, sammelte später Auslandserfahrung und wurde dann als Vorstand für die strategische Weiterentwicklung berufen. Seit 2017 hat er den Vorstandsvorsitz inne. Wir sprechen über den tieferen Sinn knalliger Tapeten, über das Potenzial, das Musik in Kindern wecken kann, warum eine gute Streitkultur so essentiell ist und wo die echten Schmerzpunkte des Kulturwandels bei der Otto Group lagen. Ich würde sagen, das ist eines der schonungslosesten Gespräche in unserer Reihe geworden. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann herzlich willkommen zu unserem Podcast, Herr Birken. Freut mich sehr, dass Sie Zeit haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Rexer.
Ich sehe, Sie sitzen vor einer wunderbaren, bunten Tapete und hoffe, dass das Gespräch genauso bunt und ereignisreich wird wie Ihr Hintergrund. Das ist ganz spannend zu sehen.
Das freut mich. Nein, ich bin ja nicht im Homeoffice, wo ich sonst sehr viele Tage dieser Tage verbringe, aber das gehört zu unserem neuen Farbmusterkonzept hier auf den Flächen bei Otto und der Otto Group. Wir haben hier sehr farbenfrohe, sehr progressive Muster, Farben und auch Tapeten.
Und alles, was ich über Sie gelesen habe, ist auch, dass Sie sehr progressiv unterwegs sind. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch. Und wie alle Gäste haben Sie uns drei Gegenstände mitgebracht. Mit welchem wollen Sie denn starten? Vielleicht zeigen Sie den auch kurz in die Kamera.
Ach, dann fangen wir doch einfach mal hiermit an. Das ist ein kleiner goldener Ring, auch langläufig Ehering genannt. Und das ist tatsächlich der meinige, mein Ehering. Weil ich bin ja manchmal nicht so progressiv und veränderungsfähig. Ich bin seit über 30 Jahren in der Otto-Gruppe, aber schon länger verheiratet. Und ich glaube, wenn man so an Ehen, an Beziehungen im Allgemeinen denkt, ich glaube, da spielt Vertrauen natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Deswegen symbolisiert dieser Ring für mich das Thema Vertrauen, den Wert Vertrauen.
Und gibt es denn Situationen, wo das Vertrauen für Sie besonders wichtig ist? Wo Sie sagen, da kam es raus, hopp oder top sozusagen?
Ich glaube, es gibt nicht nur besondere Situationen. Ich glaube, es ist ein Stück weit ein Lebensprinzip. Ich habe ja bewusst diesen Ring mitgebracht, weil der aus dem privaten Umfeld stammt, logischerweise, nicht aus dem beruflichen Kontext. Und ich glaube, dass das Thema Vertrauen, egal ob ich jetzt über private Beziehungen, ja, also wie beispielsweise jetzt meine Ehe mit meiner lieben Frau oder eine Beziehung mit Freunden ist, eine echte Freundschaftsbeziehung, ob das Beziehungen hier aber auch im Firmenbereich sind, überall ist für das Thema Vertrauen einfach von größter Bedeutung, weil ich glaube, ohne Vertrauen funktionieren Beziehungsgeflechte nicht. Und deswegen ist Vertrauen für mich so einer der wichtigsten und der größten Werte.
Wie baut man denn oder wie bauen Sie denn in Beziehungen Vertrauen auf? Was ist Ihnen da wichtig, wenn Sie ein Gegenüber haben?
Ja, das ist natürlich ein schönes Thema, aber Vertrauen kann man gewinnen, man kann Vertrauen verlieren, ja, man kann Vertrauen schöpfen, man kann Vertrauen temporär stören. Es gibt da ganz, ganz, ganz viele Themen und ich glaube, wir erleben ja alle, dass Vertrauen etwas ist, was uns wirklich stärkt. Ja, einfach mal persönlich gesagt, wenn mir ein Mensch Vertrauen schenkt, salopp formuliert, das fühlt sich einfach cool an. Das ist ein tolles Gefühl, das bestätigt. Und wie macht man das? Ich glaube, und da kommen wir immer an diese uralten, völlig überstrapazierten Begriffe wie Authentizität, ja. Einfach so sein, wie man ist. Und tatsächlich auf Menschen zugehen, Menschen zu hören. Ja, wenn man so gerade mal über Chefrollen nachdenkt, nicht immer die Antworten geben, nicht immer so viel reden, sondern viel, viel mehr fragen, viel, viel mehr zuzuhören. Ich glaube, das sind alles so Elemente, die vertrauensstiftend sind. Wobei auch an der Stelle, glaube ich, jeder sofort merkt, wenn es eine Fake-Eigenschaft ist oder ein Fake-Versuch ist. Ja, wenn ich so versuche, auch vertrauensvoll zu tun, aber das nicht ernst gemeint ist, Das fällt dann auch auf. Also wenn ich Interesse an einem Menschen habe und das zeige, dann wird das sehr wohl wahrgenommen. Und ich glaube, dann sind Menschen bereit, sich ganz anders zu öffnen, ganz anders miteinander umzugehen, miteinander zu arbeiten. Und deswegen ist das, glaube ich, einfach was ganz, ganz Großartiges.
Was heißt denn für Sie authentisch sein? Heißt das, dass Sie immer und überall die Wahrheit sagen? Also, dass Sie auch zum Beispiel negative Dinge Ihren Mitarbeitern sofort auf Privat erzählen? Wie gehen Sie damit um? Das ist ja nicht...
Also die Wahrheit, grundsätzlich, die Wahrheit ist absolut wichtig. Ja, also ohne Wahrheit funktioniert das ganze Leben aus meiner Sicht nicht. Und ich glaube ganz ehrlich, das macht es auch alles viel einfacher. Ich beschreibe das immer so, wenn Menschen anfangen, irgendwie so Potemkin-Dörfer um sich aufzubauen, glorifizierend und ähnliches, dann muss ich ja auch die ganze Zeit die Fassaden hochhalten, ja, und stabilisieren und ich muss in meinen Fake-Stories bleiben. Und das stelle ich mir unglaublich anstrengend vor. Ich, ganz ehrlich, ich habe gar keine Lust darauf. Wäre mir persönlich viel, viel zu anstrengend. Die Wahrheit sagen, negative Kritik, harte Botschaften, ja, ich glaube, die gehören zum Leben dazu. Und dann geht es wirklich darum, wie man sie vermittelt. Das Thema Feedback-Kultur spielt bei uns eine ganz, ganz große Rolle. Quer durch die Organisation, gerade im Vorstand, haben wir uns jetzt in den letzten Monaten wieder mehrfach damit auseinandergesetzt und auch beispielsweise mit den Führungskräften der Holding. Und dazu gehört insbesondere auch das sehr regelmäßige, spontane Feedback nach Projekten, bei Erreichen von bestimmten Meilensteinen. Und ich glaube, dazu gehört dann auch ganz genau, dass man auch das negative Feedback mit vermittelt, weil sonst wächst man nicht und sonst kann man sich nicht entwickeln. Und nochmal, es geht ja darum, wie gebe ich Feedback? Ja, wie wertschätzend ist das? Ist das aufbauend oder soll das eigentlich ein Feedback sein, was eher vernichtend ist, wo ich jemanden quasi zerstören möchte? Und ich glaube grundsätzlich, diese Tendenz, man möchte eigentlich immer nur alles schönreden und positiv reden, ist gefährlich. Wir haben ja bei uns in der Autogruppe vor 5,5 Jahren den Kulturwandel 4.0 ausgerufen. Ja, weil wir gemerkt haben, wir sind nicht agil genug, nicht schnell genug, nicht transparent genug. Wir kollaborieren nicht gut genug miteinander und wir haben einen sehr, sehr konsequenten Kulturwandel ausgerufen und arbeiten an dem Thema jetzt seit 5,5 Jahren. Wir sehen große, große Fortschritte. Es geht alles in die richtige Richtung. Aber eine Botschaft war mir von der ersten Minute an immer klar oder wichtig. Ich habe gesagt, wir machen keinen Kulturwandel, damit ihr euch wohler fühlt. Wir machen Kulturwandel, damit wir überlebensfähig sind. Und das wird ein schmerzhafter Prozess für euch und für uns im Vorstand ganz genauso. Und ich glaube, diese auch harten Botschaften, die gehören auch dazu, wenn ich Vertrauen aufbauen will, Vertrauen schaffen will. Und ich muss sagen, an dieser Stelle ist uns da, glaube ich, ganz, ganz viel gelungen, weil in der Organisation gibt es ein großes Vertrauen dem Konzernvorstand gegenüber, dass man es sehr ernst meint mit dem Kulturwandel. Und dort konnten wir dann genau über auch dieses authentische Sprechen, das ehrliche Sprechen, Themen beim Namen zu nennen, tatsächlich auch Vertrauen aufbauen.
Sie sagten gerade, das war auch schmerzhaft. Was haben Sie als besonders schmerzhaft erlebt in diesem Prozess, der sicher kein einfacher ist, um Kulturwandel durchzuführen?
Ja, ich glaube, dass das wichtigste Thema ist, dass man ja unterscheidet zwischen Verhalten und Haltung. Weil Verhalten kann ich antrainieren. Ja, dann nehme ich mir einen Coach und der sagt mir, wie ich in welcher Situation, wie ich mich verhalten soll. Wenn ich aber mich darauf einlasse, dass ich an meiner Haltung arbeite, und da sind wir als Beispiel im Konzernvorstand durch eine harte Schule gegangen, dann muss ich an meine echte Haltung herangehen. Also um das konkret zu machen, wir haben im Kulturwandel gestartet, zu überlegen, wie können wir eigentlich als Vorstand an uns arbeiten. Ganz ehrlich, wir hatten damals überhaupt keine echte Idee. Und wir hatten aber glücklicherweise einen ganz hervorragenden Coach, den Professor Willi Schley. Und mit denen sind wir jeden Monat einen Tag als Konzernvorstand in Klausur gegangen. Einen Tag jeden Monat. Und haben an uns gearbeitet. Und natürlich war das so, dass das alles wunderbar lief. Und so nach einem halben Jahr, wenn man uns gefragt hätte, hätten wir uns dann so Alpha-Tier-mäßig so mit der Faust auf die Brust geschlagen und gesagt, ja, wir sind ganz weit da vorne, wir sind ganz klasse. Und dann gab es ein berühmtes Treffen, weil da saßen wir im Hinterhof hier in Hamburg-Altona mit dem Vorstand und Willi Schley. Und wir haben angefangen, uns zu streiten. Erst sacht und dann immer intensiver. Und der Willi Schley hat alles laufen lassen, über eine Stunde lang. Und zu gut Deutsch, wir haben uns gestritten wie Kesselflicker. Und dann hat er uns ganz lieb gefragt, ja Mensch, jetzt ist ja hier da eine interessante Diskussion und auch sehr lebendig und emotional entstanden. Darf ich mal Ihnen so ein bisschen Feedback geben, so ein paar Spiegel vorhalten? Und wir alle, ja natürlich, ja, große Vorstände, haben eine gute Streitkultur. Und dann kam eigentlich was ganz anderes raus. Da kam raus, wir sind respektlos. Wir hören einander nicht zu. Wir nehmen nicht Hinweise von Kollegen in einer Diskussion auf, spinnen die weiter, entwickeln die weiter, gucken, was ist da vielleicht Tolles drin an Perspektive. Sondern es ging eigentlich, und da gehört ich, Alexander Birken, genau dazu, mir ging es darum, meine Meinung durchzuboxen, weil ich wusste ja, wie die richtige Lösung aussieht. Und das war einer der schmerzhaftesten Momente, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war hochpeinlich berührt. Also ich habe mich geschämt für mein Verhalten. Und ich glaube genau, die Psychologen reden ja dann immer von einem U, durch das man laufen muss und dann ins tiefe Tal, womit man, und von dort baut man dann das Ganze wieder auf. Und das haben wir halt so erlebt. Und das haben wir auch dann auch, und das erzähle ich hier ganz offen, weil ich das auch hier in der Organisation ganz offen erzähle, weil ich glaube, das sind so die Beispiele, wo man schaut, okay, wow, die setzen sich ja A, ernsthaft damit auseinander, und B, die reden auch mal ganz offen darüber, dass sie halt nicht fehlerfrei sind und diese großen Bossinnen oder Bosse, die da oben alles ganz toll machen, sondern auch auf einem Lernpfad sind. Und für die ist es halt auch wichtig, diese Erfahrung zu machen. Und mir ist es dann auch wichtig, die zu teilen.
Und haben Sie es auch verändert? Also ist das nachhaltig? Reden Sie jetzt anders? Nehmen Sie jetzt Ideen auf?
Ja, das ist ja immer schwierig, von sich selbst zu reden, gerade wenn man etwas Positives sagen möchte. Aber tatsächlich ist es so, dass die Organisation uns sehr viel zuspricht. Die haben dann nach einem guten Jahr gesagt, wow, ihr habt euch auf eine echte Reise begeben. Ihr meint es ernst, ihr arbeitet konsequent an euch. Wir haben dann auch Umfragen dazu gemacht und Ähnliches. Und dann kamen dann solche Statements raus wie, wow, ihr seid uns im Kulturwandel enteilt. Aber das ist gut, ja. Ich sage ja immer, in Hamburg gibt es hier das Stichwort, der Fisch stinkt vom Kopf zuerst. So, und das gilt im Negativen wie auch im Positiven. Und ich glaube schon, dass das auch, und das wird uns wiederum gespiegelt, sehr ermutigend ist, dass wir als Vorstand auf diesen Weg gegangen sind. Und ich glaube einfach, dass wir in der Entscheidungsfähigkeit, in der Schnelligkeit von Entscheidungen, in der Geschwindigkeit, in der Art, wie wir miteinander kollaborieren, dass man uns das tatsächlich inhaltlich auch sehr gut abspürt.
Vertrauen hat ja immer auch eine zweite Seite, nämlich den Vertrauensbruch. Wie gehen Sie denn damit um, wenn Ihr Gegenüber Ihr Vertrauen bricht oder Sie den Eindruck haben, er hat es gebrochen?
Ja, das ist ja die zweite Frage, ist ja noch viel spannender, nicht? Man denkt immer, Vertrauen ist gebrochen und dann im Nachgang stellt sich vielleicht raus, das war gar nicht gebrochen, aber man hat etwas anders interpretiert, was man irgendwo wahrgenommen hat. Nein, aber tatsächlich ist das so, und das ist vielleicht eine Schule, durch die ich gegangen bin mit meiner Frau, um das ganz offen zu sagen. Wir haben immer so die Situation gehabt, über einen Streit gehst du nicht ins Bett. Es muss geklärt werden. Und mal ganz offen gesagt, das hat mich vor 20, 25 Jahren fürchterlich genervt, ja. Weil Mann, ein Tüdelchen, kann ja auch sagen, ach, pff, egal, ich lege mich ins Bett, drehe mich um, schlaf, gut ist. Meine Frau war nicht so. Und deswegen wurden die Sachen immer geklärt. Und ich glaube, das haben wir immer beibehalten. Und das ist für mich prägend auch geworden, ich gehe auf Leute dann zu und wir hatten, dann geht es genau wie mein Feedback und genau um die Sprache, die man verwendet. Ja, ich kann hingehen und sagen, ey, Willi, du hast mein Vertrauen gebrochen oder missbraucht oder Ähnliches. Und ich sagen du, ich habe gerade ein Störgefühl. Ich, Alexander, habe ein Störgefühl, weil ich habe eine bestimmte Wahrnehmung und ich glaube, da ist was passiert und können wir darüber mal reden. Und ich habe eigentlich nie erlebt, wenn man dann diesen, und das dazu gibt mir Mut, ich habe noch nie erlebt, dass wenn jemand den Mut hat, so etwas so anzusprechen, dass dann nicht etwas Positives daraus entstanden ist. Und meistens ist das dann auch, und ich sehe es auch in der Ehe, und das ist nochmal im Firmenkontext genau das Gleiche, es ist extrem beziehungsstärkend.
Sehr spannend. Mir würde es noch bestimmt 5 weitere Fragen einfallen, aber Sie haben ja noch 2 andere Gegenstände mitgebracht. Was haben Sie denn noch dabei?
Ah, ich habe was Wunderbares, weil ich habe einen großartigen Schlumpf. Also ich hoffe, dass dann die Podcast-Hörer irgendwie auch ein Foto haben, weil die können das ja nicht sehen. Also es ist tatsächlich so ein...
Sie können den kurz beschreiben.
Genau, es ist so ein kleiner...
ein ganz klassischer Schlumpf.
Ganz klassischer Schlumpf, ungefähr so 4-5 Zentimeter groß und hat ein Lachen und ein Grinsen im Gesicht auf der einen Seite und hat eine Gitarre und macht Musik. Und das steht für mich für Mut, weil das ist... Also warum, muss ich ein bisschen erläutern. Ich hatte das Glück, vor circa 12 Jahren gemeinsam mit einer Künstlerin eine Idee zu entwickeln. Eine Idee zu entwickeln, wie schaffen wir das, junge Menschen, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen. Also, dass man nicht mehr konsumiert, nur ja, wie wir beide hier mit Kopfhörern sitzt, sondern tatsächlich Musik macht aktiv. Instrumente spielt, im Chor mitsingt und ähnliches. Und wir hatten ganz, ganz großartige Konzepte und waren uns gar nicht sicher, ob das Ganze fliegt. Und jetzt, 10, 12 Jahre später, können wir sagen, wir haben hier über 10.000 Kinder und Jugendliche, die in Hamburg in diesem Projekt mitmachen. Auch in Pandemiezeiten.
Was machen die genau?
Die, ich sag mal, wir haben ein System geschaffen, in Zusammenarbeit auch mit der Schulbehörde, die uns sehr, sehr stark unterstützt, dass wir Kinder die Möglichkeit geben, A, Musikinstrumente zu lernen. B, in kleinen Orchestern oder auch größeren Orchestern mitzuspielen, bis hin hoch zum Felix Mendelssohn Jugendorchester, was wirklich ein sehr, sehr großartiges Orchester hier in Hamburg ist. Und das heißt, es geht wirklich von ganz einfach, sehr vereinfachte Partituren bis hin wirklich in den High-End-Bereich. Und wir haben ein Musikmobil, wo wir Kinder hinbringen, wo man beispielsweise mal in die Oper fahren kann, bei einer Probe einfach mal hinter der Bühne dabei sein kann, sowas mal fühlen, schmecken, riechen kann. Und das vielleicht größte Modul, nicht vielleicht, das größte Modul im Sinne von Kindererreichbarkeit ist das Thema Chor. Man denkt ja immer, naja, Chor ist so ein bisschen was Altbackenes, aber wenn man dann das richtige Musikrepertoire hat und die richtigen auch didaktischen Mittel hat, und wir haben ganz großartige Chorleiter, die bei uns bei Young Classics teilweise angestellt sind, aber auch teilweise von der Schulbehörde freigestellt werden, die machen mit den Kindern Musik. So, und das Ganze gipfelt in ein Jahreskonzert, was dieses Jahr virtuell in 3 Wochen stattfinden wird. Leider nur virtuell. Sonst mieten wir tatsächlich so etwas wie die Leishalle. Also für die Hörer, die das jetzt vielleicht nicht kennen, Leishalle ist der zweitgrößte klassische Konzertsaal hier in Hamburg. Und da passen 2000 Menschen rein. Und da sind dann auch 2000 Menschen da. So, und was hat das jetzt alles mit Mut und dem Schlumpf zu tun? Dann gibt es Situationen, wo die Bühne voll ist mit 150 Chorsängern und da ist eher eine Stimmung dann auch fast wie in einem Rockkonzert. Also da wird richtig gejubelt, da wird getanzt, da wird alles. Und dann geht so ein kleines 12-jähriges Mädchen, ja, ganz vielleicht ein schüchternes Mädchen nach vorne. Oder ein kleines 12-jähriges Mädchen mit Kopftuch. Oder ein 12-jähriges Mädchen, was vielleicht vom Figürlichen normalerweise auf dem Schulhof nicht die Anerkennung bekommt. Und geht nach vorne auf die Bühne und fängt an, ein Solo zu singen. 30, 60 Sekunden. Und dazu gehört unendlich Mut. Und das sind aber die Momente, wo Mut belohnt wird. Weil dann 2000 Menschen frenetisch Beifall geben. Und da muss ich überlegen, was das mit dieser kleinen Seele macht. Ja, dass welche Stimulanz man bekommt, welches Selbstvertrauen man da bekommt. Wow, ich kann was. Ich kriege eine Resonanz in einer Form, die ich sonst nie habe. Und das finde ich einfach ein wunderbares Beispiel für Mut, weil Mut ist, finde ich, sowieso ein ganz großartiger Wert und dann auch Mut tatsächlich zu belohnen. Und deswegen dieser kleine blaue Schlumpf.
Das klingt super spannend. Und die Kinder, können die diesen Musikunterricht gratis bekommen? Oder das ist ja oft auch eine Frage des Elternhauses. Ne? Klavierunterricht ist teuer,
ganz
Geigenunterricht
genau.
etc.
Ja, deswegen ist das alles komplett pro bono. Da bezahlt gar kein Kind für irgendwas. Also wir sind als Otto Group auch der Hauptfinanzier quasi von dem ganzen Thema. Wobei wir so viele Menschen mittlerweile hier haben, die davon so begeistert sind, die einfach sagen, können wir bitte spenden? Wir möchten das auch unterstützen. Wir sind nach wie vor die Hauptunterstützer, aber tatsächlich nicht nur finanzieller Art, sondern auch ganz, ganz viele Kolleginnen hier aus der Otto-Gruppe beteiligen sich dabei, bringen sich damit ein, um dieses Projekt ist es nicht mehr, weil das ist einfach eigentlich ein musikalischer oder ein musikalisch-jugendliches Thema, was in Hamburg nicht mehr wegdenkbar ist. Aber es geht genau in erster Linie, als wir gestartet haben, ging es genau darum, in den Stadtteilen, denen es sozial nicht so gut geht, wo es gar keine finanziellen Mittel gibt, Musik zu machen, das zu fördern, dort, wo vielleicht auch aus dem Familienkontext da eigentlich überhaupt keine Unterstützung geschieht, weil sie auch nicht normal wäre, war uns sehr, sehr wichtig. Und gerade in diesen Bereichen wurde ganz oft der Musikunterricht schlichtweg gestrichen, weil man immer dann an die Finanzen reingegangen ist. Das Erste, was dann gestrichen wurde, war Musik. Und wir wissen alle mittlerweile, und das ist ja wissenschaftlich belegt, wie wichtig für die Entwicklung eines Kindes und Jugendlichen Musik ist, ja, für Verbindung von der linken und rechten Gehirnhälfte. Aber es geht dann auch um ganz simple Tugenden, wie einfach immer, ich bin bei einer Chorprobe pünktlich. Ja. Und wenn ich dann nicht da bin, dann regelt das gar nicht mehr ein Chorleiter, dann gucken die anderen einen an und sagen, warum bist du hier nicht pünktlich? Es entsteht eine Gruppendynamik und eine Sozialisierung und auf einmal werde ich pünktlich. Ja, auf einmal ist es völlig normal, dass ich meinetwegen als großgewachsener, weißhäutiger Deutscher neben mir jemanden habe, der eine dunkle Hautfarbe hat oder Kopftuch trägt. Und das ist auch mal normal. Und wir machen etwas gemeinsam. Und wir leben auch, also, und, sagen wir, gerade in heutigen Zeiten, erlebe ich auf einmal andere Kulturen in einer Art und Weise, die ganz großartig ist.
Hatten Sie selber auch so einen Moment, wo Sie mit einem Instrument oder mit Ihrer Stimme auf die Bühne gegangen sind und Ihren Mut zusammengefasst haben?
Ganz früher, wobei ich habe immer so ein bisschen Musik gemacht, aber nie wirklich gut, dass es bühnentauglich gewesen wäre. Wobei ich einen Vorstandskollegen habe, der immer sagt, Alexander, wir müssen doch mal eine Vorstandsband machen. Und ich glaube, an dem Thema kommen wir nicht vorbei. Und irgendwann, also ein anderer Kollege hat immer gesagt, Alexander, ganz entspannt. Man sollte sich jeden Tag einmal blamieren, dann ist das Leben viel einfacher. Und tatsächlich, ich vermute mal, dass wir das doch mal irgendwann performen müssen. Aber da muss ich viel Mut zusammennehmen. Aber nochmal, ich habe das.
Was spielen Sie denn?
Im Augenblick eigentlich fast gar nichts. Also wenn, dann Saxophon. Was ich aber auch erst spät gelernt habe. Ich habe ganz, ganz, ganz früh ein bisschen Keyboard gelernt, aber das habe ich dann leider alles aufgegeben. Dann irgendwann, weil ich sehr viel Jugendarbeit gemacht habe, musste ich zwangsläufig mal temporär Gitarre lernen, weil da war niemand da, der Gitarre gespielt hat. Irgendwie über einen Zeitraum von einem Jahr, da musste ich das halt lernen. Aber auch, ich musste es dann auch benutzen, auch in der Gruppe, aber es war nicht bühnentauglich. Nein, das Saxophon ist schon ein sehr, sehr schönes Instrument. Mal gucken, ob wir das dann nochmal irgendwann dann auspacken und ob wir dann mal richtig loslegen. Aber vielleicht nochmal, was mir ja wichtig ist, das ist ja quasi der Gedanke gewesen, als ich gehört habe, Mensch, ich soll mal einen Gegenstand mitbringen, der einen Wert symbolisiert. Ich würde gern trotzdem nochmal auch auf uns hier in der Otto-Gruppe zu sprechen kommen. Mhm. Weil ich finde, und das ist für uns ein ganz elementarer auch Kulturwandel-Aspekt. Wir führen ja mittlerweile Mutfestivals und Ähnliches durch, um zu sagen, wo findet eigentlich Mut statt? Und um dem mal eine Bühne zu geben, das sichtbar zu machen. Weil wir leben in einer Welt, nochmal vielleicht auch in der gesamten Denke, wie wir hier in der Otto-Gruppe unterwegs sind. Wir sind in einer radikalen Technologisierung. Wir erleben, dass auf der technologischen Seite wir in Amerika wie auch in China es mit Playern zu tun haben, die viel größere, tiefere Taschen haben, viel mehr Geld investieren können. Und wenn wir aber dann eher versuchen, auch in einem großen Konzern wie der Otto-Gruppe solche Themen wie Disruption, Geschäftsmodellveränderung wirklich herbeizuführen, braucht man irrsinnig viel Mut. Weil es ist ja viel einfacher, immer das, was ich heute habe, im Bestehenden zu optimieren, als mal neue Schritte zu gehen. Und deswegen spielt dieses Thema Mut auch für uns, auch im Kulturwandel, hier eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Und auch für die gesamte Transformationsleistung der Otto-Gruppe spielt das Thema Mut eine ganz, ganz große Rolle.
Aber kann man das lernen? Sie sagten Mut-Festival, das klingt so, als würden Sie die Leute, ich stelle mir jetzt vor, die zwingen Sie auf die Bühne und sagen, mach mal was Mutiges.
Ja, genau. Und wir stehen mit dem Revolver dahinter und da schießen Sie, wenn Sie nichts sagen. Nein, wir zwingen keinen überhaupt nicht auf die Bühne. Das wäre der Gegenteil vom Kulturwandel. Aber was wir machen, wir ermutigen wirklich. Und natürlich auch da geht es darum, dass wir auch als Vorstände im Zweifel nach vorne gehen, als Erstes dahin gehen und sagen, sag mal, wo war ich eigentlich mutig? Und das sind auch die kleinen Geschichten. Es ist nicht nur immer, wir haben About You gegründet, ja, vor über 5 Jahren und jetzt kommen wir damit an die Börse und waren wir mutig und waren wir großartig. Das sind immer die großen Stories. Es geht vielfach um die ganz kleinen Themen im Alltag oder auch, wo man wirklich mal graduelle Veränderungen hat und darüber redet. Ich bringe das Gegenteil, weil das gehört zum Mut auch dazu. Wir machen auch Fuck-Up-Nights. Sorry für den Begriff, falls sich jemand daran stören sollte, aber
ich glaube, der ist etabliert.
Er ist mittlerweile so, und aber das Spannende ist dann auch da, wenn ein Vorstand sich hinstellt und sagt, hier, das Ding habe ich jetzt wirklich richtig vor die Wand gefahren. Und das dann bitte auch nicht so diese typischen Themen, oh ja, das war ja eigentlich unternehmerisch ganz stark und leider hat es nicht funktioniert, sondern so richtig Dinge, wo man was vergeigt hat, wo man Fehlentscheidungen getroffen hat. Und ich glaube, da geht es auch darum, dass man die diskutierbar macht und merkt, wow, wir sind in einem Raum, wo Fehler auch grundsätzlich, gerade unternehmerische Fehler, erlaubt sind. Ja? Und ich glaube, das geht ganz viel um Kommunikation. Und da bin ich aber auch dabei wieder nicht irgendwie monologmäßig, wie ich das hier gerade mache, so im Podcast-Format, sondern tatsächlich im dialogischen Format zu kommunizieren.
Ja, sehr spannend. Was ist denn Ihr dritter Gegenstand? Wir haben uns schon ganz verplaudert, weil die ersten beiden Gegenstände so spannend waren.
Ich habe hier eine braune Tüte und das kann eigentlich jegliche Tüte sein, die aus recyceltem Papier ist. Steht für mich für das gesamte Thema Nachhaltigkeit. Dazu muss man erzählen, ich war bis Ende 1990 bei Philips Philips Medical Systems unterwegs. Eine Firma, die etwas anders damals aufgestellt war. Heute habe ich gar nicht die tiefen Einblicke, aber ich bin da immer schön immer in meinem dunkelblauen Anzug und Krawatte und weißem Hemd oder hellblaues Hemd. Das war quasi die Uniform, die man getragen hat jeden Tag. Jedes Blatt Papier war hell scheinend. Und dann war ich hier im Bewerbungsgespräch und das ging alles sehr schnell. Innerhalb von 3 Wochen hatte ich bis zu dem Kollegen unter Vorstand meine Gespräche geführt und einen Vertrag zugeschickt bekommen. Und das war genau der Moment, wo es so raschelte. Weil das war 1991 oder ich glaube Ende 90 habe ich den bekommen, den Vertrag. Recyceltes Papier. Und damals sah recyceltes Papier einfach nur gräulich, grob aus, fürchterlich aus. Und ich war wirklich in dem Augenblick etwas schockiert. Dann erinnere ich mich noch an den allerersten Arbeitstag, wo ich reingekommen bin, Großraumbüro, und man erklärte mir, wo ich saß und wo dies und das ist und wo die Kantine ist. Ja, und hier übrigens, wir machen Mülltrennung. Und ich guckte den Kollegen an und sagte, was machen wir hier? Ja, Mülltrennung. Da geht es für Papier, da ist Plastik und da ist der Restmüll. Nein, es war gar nicht Plastik. Plastik wurde damals noch nicht getrennt, sondern es waren dann so Obstthematiken. Ich dachte, wo bin ich hier? Bin ich jetzt hier auf einer ökologischen Kommune gelandet oder ich weiß nicht was? Weil nochmal, für uns ist das heute alles selbstverständlich. Vor 30 Jahren war das überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm. Und ich glaube, das zeigt deutlich, wie lange die Otto Group dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und ich sag mal in persona durch einen Michael Otto über Jahrzehnte getrieben, forciert, gefordert, betrieben hat. Und das ist mittlerweile mir auch so in Fleisch und Blut übergegangen. War aber auch ein Entwicklungsprozess, muss ich offen zugeben. Und das ist für mich auch ein außerordentlicher Wert, wo wir ja auch heute sehen, dass er auch gesellschaftlich immer relevanter geworden ist, weil das Thema Nachhaltigkeit ist ja kein Nischenthema mehr. Es ist tatsächlich im Mainstream angekommen. Und das ist das dritte große Thema, was ich mitgebracht habe.
Löst es dann bei Ihnen so eine gewisse Haltung aus, dass man sagt, ich habe es doch schon immer gewusst?
Nein, ich sage mal, wenn ein Michael Otto so etwas sagen würde, würde ich sagen, ja, das stimmt. Bei mir war es ein Entwicklungsprozess. Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben Weihnachtsfeiern gefeiert. Jedes Jahr werden dann die Geschäftsführer und leitenden Angestellten eingeladen und da werden auch über Themen gesprochen. Ich als CEO rede da auch und da redet aber auch immer Michael Otto. Und Michael Otto redet 2/3 der Zeit über Klimawandel und Nachhaltigkeitsthemen. Und das hat er übrigens vor 15, 20 Jahren auch schon getan. Und ich glaube, aus seiner Perspektive, ja, könnte, sag mal, ich möchte jetzt nicht die Worte in den Mund legen, aber auch sagen wie Fridays for Future, alles, was die da sagen, habe ich schon vor 20 Jahren gesagt. Es sind ja wirklich keine neuen Erkenntnisse, aber sie sind jetzt mittlerweile in der Gesellschaft angekommen. Nein, ich bin und ich sollte da etwas demütiger sein, persönlich.
Wie sehen Sie denn da die Verantwortung vom Unternehmen? Umweltschutz und Klimaschutz ist ja auch ein Thema, das tatsächlich Geld kostet. Man muss investieren, man muss seine Prozesse verändern. Klar kann man hier und da was einsparen, aber im Endeffekt muss man ja auch was reingeben. Erwarten Sie das von einem Unternehmen oder ist das was, wo Sie sagen, das ist wirklich was, was wir on top machen und das geht einfach von unserem Gewinn ab?
Also erstens, meine Erwartungshaltung ist, ja, ich glaube, jedes Unternehmen muss da Stellung beziehen und muss da eine Position entwickeln und aufbauen und auch umsetzen. Warum sage ich das so hart? Weil ich gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren so diese berühmte License to Operate sonst verloren geht. Ich glaube einfach, dass Konsumenten zunehmend Firmen abstrafen werden, die hier nicht konsequent an diesen Stellen unterwegs sind. Zweitens, damit auch verbunden, ich glaube nicht, dass man über Greenwashing oder Ähnliches nachhaltig erfolgreich sein kann. Dafür sind einfach ist die Transparenz über Social Media etc. viel, viel zu groß geworden. Wie ist es jetzt bei uns konkret gelaufen? Also ich würde gerne über das Konkrete kommen. Wir haben 2012 eine Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet, die gesagt hat, wir wollen bis 2020 unsere CO2-Emissionen um 50% reduzieren. Das inkludiert alle Standorte, die gesamten Transporte, die gesamte Mobilität von Kolleginnen. Die ersten 30% Einsparung waren hochwirtschaftlich. Das ist ganz spannend, weil man auf einmal gemerkt hat, man kann wirklich Energie vermeiden, man kann günstiger, wenn man über Klimatechnik, Lichttechnik und ähnliche Thematiken redet, wenn man über Neubauten redet, wenn man die anders aufbaut, es rechnet sich tatsächlich mit Payoff-Perioden, die wirklich vernünftig sind. Ja. Die letzten 20% waren teurer. So, und da kommen wir genau an den Punkt, was Sie gerade beschrieben haben. Ja, das kostet mehr und das geht im Zweifel auch zulasten eines Ergebnisses. Wenn ich das jetzt mal über das Thema Nachhaltigkeit nochmal weiterspinne und sage, neben der ökologischen gibt es auch noch eine soziale Verantwortung. Ja, und bei uns mit den gesamten E-Commerce und Online-Geschäften geht es sehr, sehr stark auch um Liefermärkte. Ja? Also wir möchten, dass Menschen, die in Bangladesch arbeiten, in Fabriken für uns Produkte erstellen, dass die vernünftige Arbeitsumgebungen haben, die vernünftig klimatisiert sind, die Pausenregelungen haben, die Fluchtwege haben. Ja? Man erinnert sich einmal, was vor 5 Jahren für ein Drama dort sich abgespielt hat. Und davon auch leben können. So, und dafür setzen wir uns ein und das auditieren wir bei allen Lieferanten, die wir haben. Und wenn wir merken, da gibt es Themen, die nicht sauber sind, dann gibt es die Chance der Nachbesserung. Und wenn dann aber Lieferanten nicht nachbessern, dann listen wir die aus. Dann arbeiten wir nicht mehr mit denen zusammen. Rechnet sich das alles im Sinne von, der Konsument ist bereit, dafür mehr zu bezahlen? Nein. Konsumenten kaufen mehr nachhaltige Produkte, eindeutig. Aber bitte zum gleichen Preis wie ein konventionelles Produkt. Aber dann nehmen sie es immerhin. Und wir sehen, umso länger wir auf diesem Pfad unterwegs sind, umso weniger wird ein nachhaltiges Produkt mehr kosten. Heute ist es noch graduell mehr, aber da sagen wir, damit können wir umgehen. So, wenn ich das jetzt sage, dann kann ich das für uns jetzt genau so beschreiben, als Otto Group in den unterschiedlichen Bereichen, wo wir unterwegs sind. Natürlich gibt es andere Firmen, für die es ungleich schwieriger ist. Ich sag mal, wenn ich in der Stahlindustrie bin, ja, ist das ein schwieriges Thema. Aber was mich freut, auch dort sehen wir viel Bewegung. Und wir haben ja aus der Otto-Gruppe, respektive von Michael Otto initiiert, die 2-Grad-Stiftung aufgebaut. Und da sehen wir auf einmal, dass eigentlich so natürlich Verdächtige dabei sind. Ja, Stahlindustrie dabei. Dass es auf einmal Kreuzfahrtschiffe dabei sind, Unternehmen. Weil die auch sagen, ja, wir müssen den Weg gehen. Klammer auf, wir haben noch nicht alle Antworten heute, aber wir sicher, wir werden unterwegs die richtigen Schritte finden. Machen wir uns doch nichts vor, ist ein Elektrofahrzeug prima? Nein, überhaupt nicht. Also auch mit der ganzen Batterieproduktion, ich fahre zwar auch einen, aber das ist eine Brückentechnologie. Aber wir begeben uns alle auf einem Weg in die richtige Richtung und hoffen, dass wir dann irgendwie mittelfristig noch viel bessere, möglichst komplett emissionsfreie Fahrzeuge haben werden. Ob es nachher die Wasserstofftechnik ist oder eine deutlich verbesserte Batterietechnik, ich weiß es nicht. Das werden wir vielleicht in 5 oder 10 Jahren wissen. Aber sich auf den Weg zu begeben, und das gilt, glaube ich, für jede Industrie, halte ich für super wichtig.
Aber ist das genug? Also wenn man die Forderungen von Fridays for Future und der Wissenschaftler sieht, die ja auch hinter denen stehen und sich hinter denen versammelt haben, läuft uns ja die Zeit davon. Reicht das oder würden Sie sich da auch noch mehr Push der Politik wünschen auf der Seite?
Ich glaube, die Politik muss auf jeden Fall sehr konsequentes zu Ende denken. Ich glaube, wir haben das in den Aussagen der Politik, hören wir das tatsächlich ja fast in allen Parteien. Die Frage ist jetzt, mit welchen Programmatiken wird das denn hinterlegt? Gerade auch, wenn wir jetzt eine Bundestagswahl haben und dann in irgendeiner Form Koalitionsverhandlungen haben werden. Und ich kann nur hoffen, dass es ganz konkret ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn von der Politik aus auch Zeichen gesetzt werden. Und da reden wir dann beispielsweise über Investitionszulagen oder Steuervergünstigungen für besonders nachhaltige Technologien, für das Thema Forschung und Entwicklung in diesen Sektoren. Und das geht halt in die Industrierichtung, aber das geht genauso auch in die Hochschulrichtung. Halte ich für super wichtig, dass wir diesen Weg gehen. Also wir als Otto-Gruppe haben gesagt, wir wollen bis 2030 klimaneutral sein, komplett. Und was uns wichtig ist, werden wir kompensieren? Ja, am Ende werden wir auch kompensieren, aber nach den höchsten Standards. Aber bis dato haben wir noch nichts. Wir haben jetzt bis dato 56% CO2-Reduktion erreicht. Da gibt es keine Kompensation. Da geht es wirklich nur um Vermeiden, Reduzieren oder auch Ersatz durch nachhaltige Energien. Und ich finde, das zeigt schon, da kann man immer sagen, okay, ihr habt ein besseres Geschäftsmodell, wo vielleicht ein paar Sachen einfacher sind als in anderen Industrien, das mag sein. Aber nochmal, ich glaube, der ernsthafte Wille ist da und muss da sein. Und nochmal, wir sehen, das Thema wird größer. Wir reden alle über die Corona-Pandemie. Und ich weiß, wenn ich das jetzt sage, mache ich mich nicht beliebt. Der Klimawandel ist das nachhaltig viel größere Problem. Und wenn wir das nicht ernsthaft angehen, dann haben wir tatsächlich gesellschaftlich ein Riesenproblem. Und dann im nächsten Schritt, Entschuldigung, dann gehen auch die Gäule mit mir durch, da bin ich auch sehr emotional, dann müssen wir aus einem deutschen Kontext anfangen, in einem europäischen Kontext zu denken und auch in die Legislativen zu gehen. Und dann müssen wir das Thema auch tatsächlich weltweit weiter vorantreiben.
Und letzte Frage. Es gibt ja so einen gewissen Spalt zwischen Menschen, Sie haben es gesagt, die meisten Parteien sagen ja inzwischen, es ist ein wichtiges Thema. Aber manche betonen, dass man das über Innovation, über Wachstum irgendwie lösen kann. Und andere sagen, wir brauchen auch Verzicht. Also es geht nicht ganz ohne Verzicht. Wie stehen Sie dazu? Müssen wir zum Beispiel auf Inlandsflüge oder anderes verzichten oder ist es gar nicht notwendig, wenn wir klug genug sind?
Also ich hab auf der einen Seite definitiv eine Störung, wenn wir insbesondere über Verbote und Gebote das ganze Thema regeln wollen. Ich glaube, ein Erkenntnisprozess, dass man sich überlegt, was mache ich persönlich als Machendes? Ja, fangen wir doch alle bei uns selber an, ja, dass ich sage, was brauche ich jetzt das und das Produkt, Lebensmittel mal an, von damit, was irgendwie einmal um die Welt geflogen ist, oder kann ich nicht viel mehr heimische Produkte kaufen, ja? Und wir haben tolle heimische Produkte. Klammer auf, die sollte auch ein bisschen teurer sein. Ich glaube, gerade heute Morgen gerade ist wieder im Radio so eine Aussage dazu. Und ich hoffe tatsächlich, dass Lebensmittel teurer werden, weil das ist eigentlich nicht gesund, was dort passiert hier in Deutschland. Aber Sie merken, das ist dann das nächste Thema, was man aufmachen könnte. Aber ja, ich sag mal, wenn ich jetzt beispielsweise sage, Inlandsflüge. Wenn ich von Hamburg nach München fliege, fliege ich eine Stunde 15, Stunde 20. Wenn ich dort runterfahre mit dem Zug, bin ich aus Hamburg immer noch um die 7,5 Stunden unterwegs. Das wird arg schwierig. Ja. Kann ich rüber nach Frankfurt mit dem Zug fahren statt mit der Bahn? Ja, das ist zwar auch etwas länger, aber das ist planbar. Und ich glaube genauso, und hier in der Autogruppe, ich erlebe viele Kollegen, die sagen nach Frankfurt, nee, da nehme ich kein Flugzeug mehr, schon vor Corona, sondern wir nehmen die Bahn. So, und wenn ich dann aber auch eine ideale Situation habe wie Hamburg-Berlin in der Verbindung oder auch Berlin-München, das sind tolle ICE-Strecken, die sind sehr, sehr schnell, ja, dann brauche ich keinen, da will gar keiner mehr das Flugzeug haben.
Ja. Wunderbar. Herr Birken, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank auch Ihnen.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission, angekommen. Vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.